NDR Info. Themen des Tages.
Donald Trumps neuer Russlandkurs, eine echte Wende oder nur eine Hinhaltetaktik? Fragen dazu ins Studio Brüssel und an den Verteidigungsexperten Nico Lange gleich. Das Bundesverfassungsgericht weist eine Klage gegen aus Deutschland gesteuerte US-Drohnenangriffe zurück. Und apropos Karlsruhe, die Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf denkt nicht an Rückzug und geht in die Offensive. Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Die Reaktion aus Moskau auf Donald Trumps Ultimatum Friedensverhandlungen oder Strafzölle war eigentlich absehbar. Präsident Trumps Aussage ist sehr ernst, so Putins Sprecher Peskow, und weiter: Wir brauchen sicherlich Zeit, um zu analysieren, was in Washington gesagt wurde. Und Zeit hat Trump Russland in jedem Fall verschafft, denn das Ultimatum ist mit 50 Tagen nicht eben eng gestrickt. Für die Ukraine sicher handfester die Zusage, dass Patriot-Abwehrsysteme von europäischen Staaten angekauft und nach Kiew weitergegeben werden dürfen. So hat Trump aus früherer Solidarität mit der Ukraine ein Geschäftsmodell gemacht. Helga Schmidt in Brüssel. Die EU-Außenminister tagten heute unter den neuen Vorzeichen aus Washington. Sieht man darin eine Wende im Umgang der USA mit Russland? Sieht man die USA wieder mit in der Unterstützergruppe für die Ukraine oder überwiegt Skepsis?
Also die Europäer sehen auf jeden Fall Fortschritte, aber mit Einschränkungen. Als Fortschritt wird auf jeden Fall gewertet, dass der amerikanische Präsident sich gestern wieder wie ein NATO-Partner geäußert hat. Das war ja so von ihm noch nicht zu hören. Er hat Putin kritisiert und er hat Bereitschaft gezeigt, amerikanische Waffen zu liefern oder zu genehmigen, dass sie geliefert werden in die Ukraine. Das war bemerkenswert, denn bisher hat er das Gegenteil gesagt. Keine Waffen aus Amerika für die Ukraine, und er hat ja Putin gelobt und ihn als Aggressor niemals bezeichnet, sondern manchmal sogar die Ukraine in diesem Krieg. Und das werten alle europäischen Außenminister als einen Erfolg. Dann gibt es aber auch Sorgen, Einschränkungen. Die hat die Außenbeauftragte Kaja Kallas gerade auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, wir begrüßen die Entscheidung von Trump, Waffen zu liefern, aber wir hätten uns natürlich gewünscht, dass man die Kosten teilt. Trump will sie ja nur zur Verfügung stellen, bezahlen, bestellen sollen beispielsweise die Luftabwehrsysteme Patriot, die Europäer. Und die Chefdiplomatin der Europäer hat auch kritisiert, dass Trump...
Dran, oder habe ich ihn bei der Gelegenheit? Dann gibt es die... Pardon.
Dass Trump Putin doch eine relativ lange Frist eingeräumt hat, 50 Tage bis zur Waffenruhe, das finden die Europäer zu lang.
Dann gibt es, Helga Schmidt, die Zolldrohungen Trumps gegen Russland, aber auch gegen deren Ölgroßkunden China, Indien, Brasilien. Der US-Kongress will das seit längerem und sogar noch härter als Trump. Wie stehen die Europäer dazu? Das wäre außerdem ja auch ein klassisches Thema für die G7.
Ja, die Europäer haben sich nach Trumps Zolldrohung auf andere Maßnahmen erstmal geeinigt. Sie haben festgelegt, dass sie jetzt wirklich bis zum 1. August weiterverhandeln wollen, so wie das Kommissionschefin von der Leyen am Sonntag auch schon angekündigt hat. Aber sie haben jetzt eine Liste zusammengestellt. Wenn es bis zum 1. August keine Einigung gibt mit Trump, dann gibt es Zölle auf amerikanische Produkte, wenn die auf den europäischen Markt wollen. An erster Stelle Boeing-Flugzeuge werden deutlich teuer, werden mit Zöllen belegt. Viele Pharma-Produkte, Motorräder, die Harley-Davidson beispielsweise wird dann immer als Beispiel genannt, die dürfte dann deutlich teurer werden. Aber auch Agrarprodukte, Soja beispielsweise aus Amerika. Das ist die Liste, das ist zunächst die Antwort der Europäer. Ja, für den Fall, dass bis zum 1. August, also in 2 Wochen, kein Ergebnis mit Trump erzielt wird.
Tja, und dann das 18. Sanktionspaket gegen Russland, das die Außenminister heute beschließen sollten. Kam es zustande oder scheitert es am Widerstand von Ländern, denen der Los vom russischen Ölkurs entweder zu hart oder zu weich ist?
Ja, es ist gescheitert. Kaja Kallas hat das gerade vor wenigen Minuten zugeben müssen. Sie hat das sehr bedauert. Man sei nah dran gewesen an einer Einigung. Aber es ist wohl so, dass der slowakische Außenminister weiter blockiert mit der Begründung, dass sein Land, die Slowakei, abhängig ist vom russischen Öl. Da gibt es einen langlaufenden Vertrag mit Gazprom noch bis zum Jahr 2034. Und er hat vorgeschlagen, dass man einfach eine Ausnahme macht. Das ist natürlich nicht so einfach für die Europäer. Wenn man einmal eine Ausnahme macht, dann hat das Wiederholungseffekte, sieht man ja. Die Slowakei wiederholt jetzt das, was Ungarn auch lange gemacht hatte. Das heißt, man muss jetzt weiter verhandeln. Dieses Sanktionspaket kann ja nur in Kraft treten, wenn alle zustimmen. Da ist ein einstimmiger Beschluss nötig.
Helga Schmidt, live aus Brüssel. Und am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Tag.
Guten Tag.
Mit Ihnen will ich auf die Waffenlieferungen blicken, wie sie jetzt laufen werden. Vergangene Woche hieß es ja, Norwegen und Deutschland kaufen 3 Patriot-Systeme. Trump sagt jetzt, die EU bezahlt alles, der ja nun Norwegen nicht mal angehört. Der NATO-Generalsekretär saß strahlend neben Trump, versprach weitere massive Waffenlieferungen aus den USA über Europa für die Ukraine. Was ist denn nun im Paket? Was ist die Lieferadresse und was die Rechnungsanschrift?
Das Paket ist ein Paket, das im Grunde Joe Biden schon gepackt hatte und bezahlt hatte. Dann hat Trump es gestoppt. Und jetzt setzt Trump es wieder in Kraft mit dem Unterschied, dass jetzt nicht mehr die Amerikaner bezahlen, sondern die europäischen Partner der Ukraine, also nicht die EU als Institution, sondern europäische NATO-Mitglieder, die die Ukraine unterstützen, finanzieren jetzt diese Waffenlieferungen. Trumps Leistung besteht also darin, nicht zu verhindern, dass wir in den USA Waffen kaufen, die wir der Ukraine liefern.
Und wissen wir, welche weitreichenden Waffen für die Ukraine aus dem US-Arsenal zur Verfügung stehen? Und gibt es da noch Auflagen, wie die Ukraine sie einsetzen darf? Oder liegt das in der Hand der Europäer, die sie ja dann eigentlich in die Ukraine liefern?
Beschränkungen für den Einsatz von Waffen, die von Partnern geliefert worden sind, für die Ukraine gibt es generell keine mehr. Das ist militärisch auch richtig so. Es gibt aber auch die neuere Entwicklung, dass keiner mehr der anderen Seite jetzt ständig mitteilt, was ist da genau dabei. Insofern wissen wir noch nicht, was außer Patriot und Patriot-Lenkflugkörpern in diesem Paket enthalten sein wird. Es ist aber möglich, dass dabei Marschflugkörper zum Einsatz kommen werden, die man mit den F-16-Flugzeugen, die die Ukraine bereits hat, verwenden kann, die auch eine hohe Reichweite haben, um Ziele weit entfernt von der Frontlinie zu bekämpfen. Das braucht die Ukraine auch.
Sind 50 Tage nicht eine sehr lange Frist in einem Ultimatum an eine Führung, die sich bislang schon nicht um gesetzte Fristen scherte? Hat Trump damit womöglich die Verschärfung des Terrors gegen ukrainische Städte sogar erst ermöglicht, weil Putin jetzt 50 Tage freie Hand hat?
Also ich glaube nicht, dass wir uns ständig den Schuh anziehen müssen, weil wir irgendwas machen, macht Putin besonderen Terror. Das ist von vornherein Unsinn und ohne dass wir was gemacht haben, hat ihn angefangen, die Zivilbevölkerung in ukrainischen Städten umzubringen. Dafür ist er verantwortlich, nicht irgendwer, der der Ukraine hilft. 50 Tage sind natürlich lang. Ich habe den Eindruck, das hat etwas mit dem letzten Telefonat zwischen Trump und Putin zu tun, wo Putin Trump eine Geschichte erzählt hat, dass er am Ende des Sommers nochmal ganz scharf angreifen würde. Und unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass Putin diese Fähigkeiten überhaupt hat, scheint sich Trump daran zu richten und zu sagen, mach das nicht, hier ist ein Ultimatum, komm an den Tisch und rede. Aber die Frage ist natürlich, wie wird in den 50 Tagen Druck aufgebaut? Welche Waffen kriegt die Ukraine, mit denen man auch Druck entwickeln kann? Und wie bringt man die Energiesanktionen so hin, dass Putin weniger Geld für seinen Krieg hat? Weil wenn er nicht wirklich Konsequenzen spürt, dann wird er auch nicht nach 50 Tagen und auch nicht nach 100 seinen Krieg beenden.
Der Verteidigungsexperte Nico Lange in den NDR-Info Themen des Tages. 2 Jemeniten haben in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt. Vor 13 Jahren sind 2 ihrer Angehörigen im Jemen von einer US-Kampfdrohne getötet worden. Die wiederum sei von der US-Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Land Ramstein aus gesteuert worden. Und so habe sich Deutschland schuldig gemacht, habe nämlich gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Die konkrete Beschwerde verwarfen die Karlsruher Richter heute, aber sie haben Leitlinien formuliert, unter welchen Umständen das Grundgesetz der Bundesrepublik tatsächlich auch Ausländer im Ausland schützt. Exona Hüseni erläutert die Entscheidung.
2012 wurden zwei Männer im Jemen bei einem Drohnenangriff der USA getötet. Mit dem Angriff wollten die USA eigentlich Al-Qaida-Terroristen töten, trafen aber auch Zivilisten. Zwei Familienangehörige der Getöteten hatten Deutschland verklagt. Die Kläger hatten argumentiert, die Angriffe der USA würden gegen das Völkerrecht verstoßen und die deutsche Regierung trage eine Mitverantwortung. Denn sie stelle den USA die Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Über die Basis laufen die Steuerungssignale für die US-Kampfdrohnen. Deutschland müsse sie vor den Angriffen schützen, so die Kläger. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage jetzt abgewiesen.
Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die Verfassungsbeschwerde der beiden jemenitischen Beschwerdeführer im Ergebnis unbegründet ist.
So Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des zweiten Karlsruher Senats.
Dennoch geht das heutige Urteil einen Schritt über die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinaus.
Denn das Bundesverfassungsgericht hat erstmals entschieden, dass der deutsche Staat zum Schutz von grundlegenden Menschenrechten wie Leben und Gesundheit im Ausland verpflichtet sein kann, unter bestimmten Voraussetzungen. Wichtig vor allem, es muss eine ernsthafte Gefahr bestehen, dass systematisch Völkerrecht und Menschenrechte verletzt werden. Diese Voraussetzung sei im konkreten Fall nicht erfüllt. Karlsruhe habe nicht feststellen können, dass die US-Drohneneinsätze im Jemen systematisch das Völkerrecht verletzen. Die Bundesregierung müsse das zwar immer prüfen, habe dabei aber einen weiten Spielraum. Die Kläger selbst waren nicht in Karlsruhe. Ihr Anwalt Andreas Schiller von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights zeigte sich enttäuscht über das Urteil.
Es ist natürlich eine negative Entscheidung in Ihrem Fall. Das führt nicht zu einer Anerkennung des Unrechts, das sie erlitten haben.
Trotzdem habe das Urteil auch etwas Gutes für die Kläger, denn
es war auch ein Anliegen der Beschwerdeführer, stellvertretend für andere hier Rechtsgrundsätze feststellen zu lassen. Den Punkt haben sie erreicht, auf den können sie auch stolz sein.
Die Vertreter der Bundesregierung zeigten sich erfreut über das Urteil. Insbesondere den weiten Entscheidungsspielraum, den das Verfassungsgericht der Regierung zugesteht, wolle diese auch in Zukunft in Anspruch nehmen.
Denn gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass wir im engen Schulterschluss mit Bündnispartnern außen- und sicherheitspolitisch zusammenarbeiten können.
Sagte Nils Schmid, SPD, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverteidigungsministerium nach der Urteilsverkündung. Darauf, dass die Menschenrechte und das Völkerrecht eingehalten werden, achte die Bundesregierung ohnehin schon.
Tun wir jetzt nicht so, als hätte es die Bundesregierung bisher nicht getan. Also völlig klar, die Maßgabe des Völkerrechts, die universelle Geltung der Menschenrechte, ist Handlungsleitung für diese Bundesregierung.
Mit dem Urteil ist allerdings klar, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik muss bei militärischer Zusammenarbeit immer Menschenrechte schützen. Und diese Schutzpflicht kann auch gerichtlich eingeklagt werden.
Exona Hüseni aus Karlsruhe.
NDR Info. Die Meinung.
Die Verfassungsbeschwerde gegen die Steuerung von Kampfdrohnen über die US-Airbase Ramstein ist also gescheitert. Der Kommentar zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Max Bauer.
Die Brutalität des US-Drohnenkrieges hatte in diesem Fall einen besonders bitteren Geschmack. 2012 kritisierte ein Geistlicher im Jemen die islamistische Terrorgruppe Al-Qaida öffentlich. Prompt wird er von drei Al-Qaida-Vertretern zur Rede gestellt. Zu seiner Sicherheit nimmt der Geistliche einen Polizisten mit zu dem Treffen mit den Al-Qaida-Leuten. Aber das nützt nichts. Denn die tödliche Gefahr kommt diesmal von einer US-Drohne. Eine Drohne, die es auf die Al-Qaida-Mitglieder abgesehen hatte, tötet alle fünf Männer, auch den Geistlichen, der eigentlich Al-Qaida-kritisch war. Dieser Fall kam bis nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Und zwar deshalb, weil die USA alle ihre Drohnen, die sie im Nahen Osten in ihrem War on Terror einsetzen, über die US-Airbase im rheinland-pfälzischen Ramstein steuern. Ohne Ramstein kein Drohneneinsatz, denn die Erdkrümmung verhindert eine direkte Funksteuerung aus den USA. Lange schon gibt es Kritik am US-Drohnenkrieg. Zu schnell würden US-Militärs tausende Meilen entfernt auf tödliche Drohnenknöpfe drücken. Zu leichtfertig würde über den Unterschied zwischen Zivilisten und Terroristen hinweggegangen. Aber wenn die USA dabei das Völkerrecht verletzt, ist dafür auch die deutsche Bundesregierung verantwortlich? Weil sie die Einsatzsteuerung über die Relaisstation in Ramstein geschehen lässt, ohne den USA gebührend auf die Finger zu schauen? Eine rechtliche Verantwortung Deutschlands, gar eine Schutzpflicht der deutschen Bundesregierung für das Leben von Menschen im Ausland, für die Menschenrechte eines mutigen Al-Qaida-kritischen Geistlichen im Jemen zum Beispiel, das gehe zu weit, sagt die Bundesregierung. Ein wesentliches Argument: Wenn deutsche Richterinnen und Richter der Regierung Vorgaben machen, was die wiederum von ihren militärischen Verbündeten verlangen soll, dann wäre das ein erhobener Zeigefinger zu viel. Deutschland wäre ein schwieriger Bündnispartner, der es völkerrechtlich ständig besser weiß. Und hätte das nicht auch Folgen für wichtige Waffenlieferungen an Israel oder sogar an die Ukraine? Würden deutsche Militärkooperationen ständig vor Gericht gezerrt? Diese Befürchtungen sind überzogen, das zeigt das neue Karlsruher Urteil. Es verpflichtet die Bundesregierung, bei jeder militärischen Zusammenarbeit auf die Menschenrechte zu achten. Die deutsche Politik braucht also in Zukunft ein Menschenrechtsfernglas, das sich auf alle Partnerländer richtet. Aber Karlsruhe gibt Berlin bei diesem Blick in die Welt einen Einschätzungsspielraum, der der Politik noch genug Beinfreiheit lässt. Das zeigt sich schon daran, dass Karlsruhe im konkreten Fall keine systematischen Menschenrechtsverletzungen durch US-Drohnen sieht. Eine Einschätzung, die man sicher auch kritisch sehen kann. Dennoch, es ist sehr gut, dass sich die deutsche Politik ab jetzt immer diese Fragen stellen muss. Was geschieht bei den Militäreinsätzen, an denen Deutschland beteiligt ist? Tun wir und unsere Verbündeten genug für den Schutz von Menschenrechten? Nun gibt es für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik eine Verfassungspflicht, kritische Menschenrechtsfragen zu stellen, und zwar an sich selbst. Nur solche Fragen bieten die kleine Chance, den Boden für eine Politik zu bereiten, die den Krieg selbst grundsätzlich in Frage stellt.
Die Meinung von Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Sie hat sich das ursprünglich vermutlich anders gedacht, aber ihre Nominierung als Verfassungsrichterin, eine Kampagne gegen sie und die Absetzung der Wahl im Bundestag haben aus Frauke Brosius-Gersdorf schon eine prominente Juristin gemacht, obwohl ihr Weg nach Karlsruhe noch ein steiniger ist. Dass sie sich aber nicht einschüchtern oder abbringen lassen will, das hat sie heute klargezogen. In einer schriftlichen Erklärung nennt die gebürtige Hamburgerin die Kritik an ihr und ihren Positionen diffamierend und realitätsfern. Und heute Abend sitzt sie im ZDF in einer Talkshow, während rund 300 Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler ihre Fachkompetenz unterstreichen. Von Rückzug also, worauf die Union hofft, keine Spur. Benjamin Großkopf.
Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu Besuch auf der Zugspitze. Man sieht oft wenig, Nebel umhüllt Deutschlands höchsten, immer schneebedeckten Gipfel. Merz ist sich trotzdem sicher.
Da ist keine Kuh auf dem Eis.
Thema: die schiefgegangene Richterwahl im Bundestag und die Frage, wie es denn nun weitergeht.
Mein Wunsch wäre, dass wir im Deutschen Bundestag zur Lösung kommen und dass wir nicht den Ersatzwahlmechanismus auslösen müssen, dass der Bundesrat die Wahl vornimmt, die eigentlich der Bundestag vornehmen müsste.
Merz bleibt also dabei, was er am Sonntag im ARD-Sommerinterview gesagt hatte. Kein Zeitdruck bei der Wahl der Richter. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, um eine landestypische Redensart zu zitieren.
Wir reden darüber in Ruhe in den nächsten Wochen in der Koalition.
Und unsere Einschätzung ist die gleiche.
Markus Söder hat Merz nach Bayern eingeladen. Und dass er wirklich Merz' Einschätzung teilt, war zumindest bis zu diesem Moment nicht wirklich klar. Liegt kein Segen drauf. Die SPD sollte besser eine andere Kandidatin präsentieren. Das hatte er gestern noch gesagt und damit gezeigt, wie verfahren die Situation derzeit ist. Viele in der Union sehen die Kandidatin Brosius-Gersdorf irgendwo zwischen kritisch und unwählbar. Die SPD ist hingegen in Jetzt-Erst-Recht-Stimmung.
Deswegen ist für uns natürlich auch selbstverständlich klar, wir halten an unserer Kandidatin fest,
sagt die rechtspolitische Sprecherin der SPD, Carmen Wegge.
Und wir konnten in den letzten Tagen eine beispiellose Hetzkampagne gegen unsere Kandidatin vor allem aus der rechten Ecke beobachten. Und ein weiterer Grund mehr für uns als SPD-Fraktion zu sagen, selbstverständlich stehen wir hier hinter unserer Kandidatin und hinter dem Bundesverfassungsgericht.
Die Kandidatin selbst, so viel scheint inzwischen festzustehen, wird nicht zurückziehen. Über eine Anwaltskanzlei lässt sie eine schriftliche Stellungnahme verbreiten, darin starke Worte. Die Bezeichnung ihrer Person als ultralinks oder linksradikal sei diffamierend und realitätsfern. Und wörtliches Zitat:
Ordnet man meine wissenschaftlichen Positionen in ihrer Breite politisch zu, zeigt sich ein Bild der demokratischen Mitte.
Sie beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Abtreibungen. Der Vorwurf, sie trete für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt ein, entbehre jeder Grundlage, schreibt Brosius-Gersdorf. Die SPD-Rechtspolitikerin Wegge sagt, gut, dass die Kandidatin das noch einmal klarstellt. Sie sieht nun die Union am Zug.
Sollte sich jetzt die Ruhe nehmen, tatsächlich sich auch jetzt mit der Kandidatin doch noch mal frei von diesen ganzen falsch erhobenen Vorwürfen zu beschäftigen. Und deswegen drängen wir da nicht. Wir sagen, lasst uns jetzt hinsetzen, lernt Frau Brosius-Gersdorf kennen und dann sehen wir weiter.
Und wenigstens das mit dem Motto jetzt erstmal Zeit nehmen, sieht die Unionsspitze ja ähnlich. Ganz im Gegensatz zur Opposition. So verlangen die Grünen per Brief an die schwarz-roten Fraktionsspitzen, dass der Bundestag noch in dieser Woche über die insgesamt ja 3 Kandidaten abstimmen soll. Bei der derzeitigen Stimmungslage zwischen Union und SPD dürfte das aber ausgeschlossen sein.
Hunger und extreme Armut auf der Welt besiegen bis 2030. Das war eines von vielen ehrgeizigen Zielen, die sich die Vereinten Nationen gesetzt haben. Genau 10 Jahre ist das her. Dass es nicht einfach wird, das war von Anfang an klar. Aber trotzdem ist es nicht gerade mutmachend, wenn man sich ansieht, wie groß die Probleme immer noch sind. Der UN-Generalsekretär hat den neuesten Jahresbericht zu den UN-Nachhaltigkeitszielen jetzt vorgestellt. Martin Ganselmeier berichtet aus New York.
Vor 10 Jahren beschlossen die Vereinten Nationen ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollten Hunger und extreme Armut besiegt sein. Alle Menschen sollten Zugang zu sauberem Wasser haben und in die Schule gehen können, um nur einige Ziele zu nennen. In den ersten Jahren gab es tatsächlich erfreuliche Fortschritte. Doch seit der Corona-Pandemie und den Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten oder im Sudan herrscht bei vielen der 17 sogenannten Nachhaltigkeitsziele Stillstand oder gar Rückschritt. Wir sind nicht da, wo wir eigentlich sein wollten, kritisierte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Nur bei 35% der Nachhaltigkeitsziele sei man auf gutem Weg oder erziele moderate Fortschritte. Bei fast der Hälfte komme man zu langsam voran und bei 18% gebe es sogar Rückschritte. Zum Beispiel bei der Bekämpfung von Hunger. Dafür verantwortlich sind Kriege und Konflikte, aber auch Inflation und gestiegene Nahrungsmittelpreise. Dies führt auch zu mehr Flucht und Vertreibung. Mehr als 120 Millionen Menschen mussten im vergangenen Jahr ihre Heimat verlassen. Rückschritte gab es auch beim Wirtschaftswachstum und bei sozialer Gerechtigkeit. Nicht zuletzt, weil ärmere Länder immer mehr Geld in Schuldentilgung stecken müssen, statt es zu investieren. Fortschritte gab es dagegen bei der Bekämpfung von HIV und Malaria. Außerdem haben mehr als 2/3 aller Menschen mittlerweile Zugang zum Internet. Und mehr als 90% haben Elektrizität. Auch weil der Ausbau erneuerbarer Energien deutlich schneller als erwartet vorankommt.
Die Schriftstellerin Ursula Krechel erhält den Georg-Büchner-Preis 2025. Das hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung heute in Darmstadt bekannt gegeben. Er gilt als wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. Jan Tussing erzählt mehr.
Mit dem Georg-Büchner-Preis 2025 zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt eine Autorin aus, die in ihren Gedichten, Theaterstücken, Hörspielen und Romanen den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegensetzt, so die Begründung der Jury. Die 1947 in Trier geborene Schriftstellerin Ursula Krechel beschäftigt sich seit ihrem Studium der Germanistik und Theaterwissenschaften mit der komplexen deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie erzählt von der Vertreibung und Verfolgung von Juden und Sinti und der Rückkehr in ein Deutschland, in dem das Exil in die Erfahrungen von Fremdheit und Nichtzugehörigkeit mündet. Ursula Krechels Werk rege die Leserinnen und Leser an, die Spuren der Vergangenheit im Alltag der Gegenwart aufzufinden und das Hier und Jetzt der deutschen Gesellschaft nicht hinzunehmen, wie es ist. Der Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird am 1. November 2025 in Darmstadt überreicht.
Jan Tussing über Ursula Krechel, die neue Büchner-Preisträgerin. Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.